ARD.
Heute geht es nicht um Sex, sondern um Geld. Über Sex wird ja genug geredet, aber über Geld offenbar nicht, zumindest nicht in Liebesbeziehungen. Laut einer Umfrage sprechen Paare öfter und offener über ihre sexuellen Wünsche als über ihre Finanzen.
Das klingt total verrückt, ist aber so. Ein totales No-No-No-No-No-Thema. Es gibt potenziell immer Ärger und richtig ekligen Stress. Und dem gehen viele Paare anscheinend lieber aus dem Weg. Nach dem Motto, wenn wir es erst gar nicht anschneiden, dann gibt's vielleicht auch gar kein Problem bei uns.
Dabei sind das ja wichtige Fragen, um die es da geht. Wer zahlt bei uns eigentlich was? Haben wir ein gemeinsames Konto oder lieber zwei getrennte? Wem gehört eigentlich die Wohnung? Nur für den Fall der Fälle. Und was bleibt eigentlich fürs Alter übrig? Also kriegen beide genug?
Wenn wir ehrlich sind, sind das Basisfragen des Alltags. Insofern ergibt es absolut Sinn, darüber nicht nur im Stillen für sich nachzudenken, sondern es am besten direkt festzulegen und sogar aufzuschreiben. Und vor allem deshalb direkt, bevor es Streit ums gemeinsame Geld gibt.
Wir sortieren das heute für euch und haben dafür auch mit einer der bekanntesten Finanzbloggerinnen Deutschlands gesprochen, mit Madame Moneypenny, Natascha Wegelin.
Und ganz wichtig, das ist nicht nur ein Frauenthema, von wegen guckt für euch mal nach der ganzen Teilzeit, ob noch genug übrig bleibt. Es ist auch ein wichtiges Thema für Männer. Erstens, weil es ja auch Partnerschaften gibt, in denen die Frau mehr verdient. Wie geht ihr denn damit um? Und zweitens, für alle zeigen wir, da gibt es sogar Studien zu, wenn das Finanzielle klar ist und jeder weiß, was auf ihn zukommt, dann läuft es auch insgesamt in der Beziehung besser.
Eine große Win-Win-Win-Plus-Minus-Podcast-Folge wird das heute. Zeit, über Geld zu reden. Wir legen los. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken. Ich bin ganz ehrlich, mit dem Thema hat mich unser Team schön erwischt. Eine ganz offene Flanke im Hause Planken. Wir haben uns da in 19 Jahren Partnerschaft einfach immer so durchgewurstelt. Mal zahlt der eine das, dann die andere das. Alles aus dem Bauch raus, völlig unstrukturiert. Und wir haben uns tatsächlich vorgenommen, das wird unser Projekt 2025, da mal Ordnung, mal eine richtige Struktur reinzubringen.
Ordnung und Struktur, eigentlich absolute Fremdwörter in meinem Leben. Aber ich sag's, wie es ist, in Sachen Kohle gibt's sogar sowas Ähnliches wie eine Struktur. Wie genau wir das handhaben, erzähle ich aber später.
Boah, ich bin erstmal schon mal total beeindruckt und neidisch.
Ja, das kannst du sein, aber wenn du weißt, warum wir das und wir, mal gucken. Sei du erstmal beeindruckt, das finde ich ganz gut.
Ja, ne?
Zurück zum Thema. Eigentlich glauben wir ja, in einer total aufgeklärten Welt zu leben. Schaut man sich dieser Tage aber in Social Media um, stolpert man über ein Phänomen, das man ja eigentlich denken könnte, okay, wir haben uns seit den letzten 50, 60, 70 Jahren doch exakt keinen Meter nach vorne bewegt.
Du meinst die sogenannten Trad-Wives.
Genau.
Also, das sind Frauen, die im Internet die ernstkonservative und traditionelle Ehefrau vorspielen. Mit Videos aller, ich habe den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mich um das Wohlergehen meines Liebsten zu kümmern. Ich koche, ich backe, ich putze ihm hinterher, shape mich, damit ich auch noch sexy für ihn bin, wenn er nach Hause kommt. Und das hat er alles verdient, weil er ja das Geld nach Hause bringt. Und ich muss immer losschreien, wenn ich solche Videos sehe.
Dabei kannst du das richtig gut, merke
ja,
ich gerade. Das könnte vielleicht doch noch was werden mit
das
so einem
wird was.
Nebenerwerb. Also ich finde es ja auf eine komische Art und Weise total faszinierend, dass sich Frauen das im 21. Jahrhundert noch so geben. Aber schaut man mal auf nüchterne Zahlen, stellt man ganz schnell fest, du musst nicht als Tradwife leben, um finanziell abhängig zu sein von deinem Partner. In Deutschland denkt jede dritte Frau, dass sie finanziell auf ihren Partner angewiesen ist. Und das stimmt oft auch.
Das zeigen alle Statistiken. Guckt man sich die Kohleverteilung an, dann haben Frauen einfach weniger Geld. Ist so. Der Abstand bei den Gehältern, das nennt man Lohnlücke oder Gender Pay Gap, dazu kommen jede Menge anderer Gaps. Der Gender Wealth Gap, der Gender Investment Gap, der Gender Pension Gap.
Und eine Zahl hat mich richtig überrascht. Fast die Hälfte aller Frauen weiß nicht mal, was ihr Mann verdient. Und ganz offensichtlich können das nicht alles Tradwives sein, sondern es zeigt, dass wir einfach schlecht darin sind, über Geld zu reden. Früher war die Sache klar. Finanzen waren Männersache und Männer haben das Geld auch verwaltet. Erst ab 1958 durften Frauen überhaupt ein Konto eröffnen. Bis 1977 durften Ehefrauen nur arbeiten, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Immerhin, da sind wir inzwischen deutlich weiter. Heute haben 3 von 4 Frauen einen bezahlten Job und verdienen ihr eigenes Geld.
Und deshalb stellt sich ja heute mehr als früher die ganz dringende Frage, wer zahlt denn dann eigentlich was? Früher war das eine ganz klare Kiste. Der Mann war der Ernährer und natürlich zahlt er auch alles. Heute mit 2 Verdienern ist das einer der Hauptstreitpunkte in Beziehungen, sagt Natascha Wegelin. Die ist Finanzbloggerin und die habt ihr vielleicht schon mal unter ihrem Namen Madame Moneypenny gehört.
In der Regel fühlen sich beide Parteien ungerecht behandelt. Ja, also wenn man Eheleute fragt oder Paare fragt, dann sagen beide, ja, ich gebe mehr aus, weil es so eine verzerrte Wahrnehmung dann ist. Ne? Also man konzentriert sich immer auf das, was man selber halt irgendwie reingibt. Besonders wenn sich da so ein bisschen ungerechtes Gefühl schon eingestellt hat, dann holt man nochmal mehr die Strichliste raus und guckt da nochmal ganz genauer hin. Und das finde ich sehr faszinierend. Da könnte man auch dann auch vielleicht mal wirklich schauen, okay, ist das jetzt wirklich so eine verzerrte Wahrnehmung von uns beiden oder von einer Person? Und auch da, wie hätten wir es denn gerne?
Es gibt sowas wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür. Schritt 1 ist, erstmal besprechen, wofür wollen wir überhaupt unser Geld ausgeben. Sparen wir auf ein Haus? Fahren wir lieber häufiger in den Urlaub? Oder ist es uns wichtiger, öfter mal essen zu gehen?
Dann Schritt 2, klären, wer trägt denn welche Kosten? Also, wer bezahlt die Reise? Wie läuft das mit der Miete? Was ist mit dem Wocheneinkauf?
Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man kann das anteilig aufteilen. Also wer ein höheres Einkommen hat, zahlt mehr. Oder man macht halbe-halbe. Oder der eine zahlt die Miete, die andere dafür den Urlaub. Ganz spannend, in der Praxis hängt das oft vom Geschlecht ab, wer was bezahlt. Soziologen sagen, Männer geben öfter eher höhere Beträge aus. Frauen zahlen häufiger kleinere Summen.
Die Frau zahlt zum Beispiel den Familieneinkauf und der Mann das Auto. So läuft das tatsächlich oft, weil es in vielen Beziehungen auch genauso ist. Die Frau geht einkaufen, der Mann mit mehr Geld auf dem Konto, der bezahlt dann das Auto, weil der es überhaupt so auf dem Konto hat. Damit entsteht aber auch sofort so eine Art Wichtigkeitsgefälle. Sie ist verantwortlich für den ganzen alltäglichen Kleinkram, er der große Entscheider für die großen, wichtigen Anschaffungen der Familie. Und die Frage ist, ob sich das im 21. Jahrhundert nicht irgendwie aufbrechen lässt. Mehr Augenhöhe beim Geld. Gemeinsam verdienen, gemeinsam entscheiden.
Natascha Wegelins Idee ist ein spezielles Drei-Konten-Modell.
Das kann man dann so handhaben, dass man sagt, okay, beide Gehälter gehen auf das gemeinsame Konto. Dann wird erstmal alles bezahlt, die ganzen gemeinsamen Ausgaben, Miete, alles fürs Kind und so weiter. Er bringt nochmal eine neue Dimension mit rein. Und dann wird das, was sozusagen in Anführungsstrichen übrig bleibt, sollte man sich natürlich besser vorher überlegen, was übrig bleiben soll, wird dann aufgeteilt und geht zurück auf die einzelnen Konten. Und so kann man eben die gemeinsamen Ausgaben gut decken. Man hat da auch eine gewisse Transparenz und gleichzeitig kann jeder einzeln noch mit seinem Geld machen, was er oder sie möchte.
Dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie machen wir das genau mit dem Rest? Halbe-halbe? Oder ist das vielleicht unfair, weil der eine oder die andere ja deutlich mehr verdient? Genau darüber muss dann auch gesprochen werden. Wenn beide finden, dass halbe-halbe eher unfair wäre, dann gibt es natürlich auch andere Lösungen.
Zum Beispiel sich erstmal das Gehalt aufs eigene Konto überweisen lassen. Dann könnt ihr von da aus alles, was ihr für den Alltag braucht, aufs Gemeinschaftskonto schicken. Also alles, was ihr an gemeinsamen Kosten habt, also Miete, Lebensmittel, Autoversicherung. Am Ende bleibt dann das, was jeder übrig hat, auch auf seinem oder ihrem eigenen Konto. Und dann bleibt man im Prinzip beim Modell getrennte Konten, nur mit dem Zusatz, dass man sich eben in der Mitte auf einem gemeinsamen alle Ausgaben teilt.
Erstmal ist es total egal, für welche Variante ihr euch entscheidet, aber vor allem, wenn ihr sehr unterschiedlich viel verdient, solltet ihr aushandeln, wer was bezahlt. Aushandeln, das klingt natürlich komplett unromantisch, aber es ist spätestens dann eigentlich unausweichlich, wenn Kinder ins Spiel kommen und wenn der eine oder einer in Elternzeit geht oder in Teilzeit. Auch Natascha Wegelin sagt, eine berufliche Auszeit hat krasse finanzielle Folgen, schon allein, weil man weniger Rente bekommt und auch weniger Geld hat, sich was anzusparen.
Ja, dann muss halt ausgerechnet werden, wie viel geht mir dadurch finanziell durch die Lappen? Einmal kurzfristig das, was ich nicht selber für mich investieren kann, das Vermögen, was ich nicht aufbauen kann. Und auch perspektivisch langfristig, welche Rentenpunkte gehen mir dafür flöten und was bedeutet das eigentlich für meine Karriere? Und da kann man eine Eurosumme hinterschreiben und dann geht es eben darum, das Geld von A nach B zu bringen.
Und von A nach B heißt meistens eben von Mann zur Frau. Bei allen Gleichberechtigungs- und wir sind schon weiter Diskussionen ist es in der Tendenz eben immer noch so, wie es schon immer war. Meistens sind es die Frauen, die sich zugunsten der Familie beruflich rausnehmen, um sich um die Familie zu kümmern. Daher kommt auch der Fachbegriff, sich kümmern, to care, Care-Arbeit. Und dazu nochmal auf den Punkt gebracht, die Idee von Finanzbloggerin Natascha. Sie sagt, für solche Care-Arbeiten sollte der eine Partner dem anderen Ausgleichszahlungen überweisen. Das wäre dann so eine Art Gehalt für Care-Arbeit, bezahlt von dem Menschen, der von der Care-Arbeit profitiert. Boah, aber so eine Idee muss man vielleicht auch erstmal sacken lassen. Geld dafür zu bezahlen, dass sich der, die andere um die Kinder, die Hausarbeit oder um die Eltern, Schwiegereltern kümmert, das ist schon ein krasser Gedanke, weil es ja bisher immer selbstverständlich war, sowas aus Liebe einfach gratis mitzumachen.
Dann stellt sich aber natürlich die Frage, woher weiß ich, wie hoch diese Ausgleichszahlung sein sollte? Das hängt natürlich von eurem individuellen Fall ab, aber dabei wird euch auch geholfen. Wegen der Rente fragt man am besten die Deutsche Rentenversicherung. Da kannst du anrufen oder einen Termin ausmachen und dann sagst du einem Berater oder deiner Beraterin, ich bin oder war so lange gar nicht berufstätig, so lange habe ich nur in Teilzeit gearbeitet. Was heißt das für meine Rente? Die Deutsche Rentenversicherung kann das dann ausrechnen und genau das kannst du dir dann von deinem Partner oder deiner Partnerin ausgleichen lassen. Zum Beispiel mit einem monatlichen Betrag, den du dann in eine private Vorsorge investierst.
Und das ist ja sowieso das nächste Stichwort, private Vorsorge. Um sich neben der gesetzlichen Rente ausreichend was fürs Alter zurückzulegen, müsste man, weiß ja mittlerweile auch jeder, ja noch zusätzlich privat investieren.
Und man muss ja auch bedenken, wenn Mann oder Frau in Teilzeit arbeitet und eh schon weniger verdient, wie soll er oder sie da noch was übrig haben, um zusätzlich was zur Seite zu legen?
Deshalb sollte ich, Achtung, kurz einmal für alle Luft holen, am besten auch in diesem Punkt mit dem Partner, der Partnerin vereinbaren, dass er oder sie die Kosten übernimmt und sich daran beteiligt, solange ich weniger verdiene. Das ist, keine Frage, für den einen oder anderen echt harter Tobak. Plötzlich wird alles im Kopf umgestellt, aber ganz ehrlich, das wäre fair. Und wie heißt dieser nette Comic nochmal? Liebe ist, genau für sowas zu sorgen.
Und jetzt wird es noch ein bisschen unromantischer. Denn damit das alles wirklich rechtssicher ist, solltet ihr all das, was ihr besprecht, von einem Notar besiegeln lassen.
Wow.
Und das ist natürlich für ganz viele eine ganz unschöne Vorstellung. Aber es geht halt um existenzielle Dinge. Lieber 3 Tage total unromantisch sein, als die Rente in Armut verbringen. Nur weil man es lieber nicht angesprochen hat.
Ja, aber bei aller Liebe, jetzt mal ehrlich, wer zahlt sich denn jetzt echt so einen Ausgleich? Es heißt zwar immer Gleichberechtigung, ist vor allem Jüngeren total wichtig, aber einen Ausgleich an die eigene Frau zahlen, macht das wirklich jemand im Jahr 2025? Haben wir auch Natascha Wegelin gefragt. Und da hat sie als erstes gelacht, dann hat sie aber erzählt, dass vor allem Männer, wenn man sie fragt, zwar oft sagen, sie würden natürlich so einen Ausgleich zahlen, aber von sich aus haben viele das Thema gar nicht auf dem Schirm. Und Frauen, die trauen sich das oft nicht anzusprechen.
Und ich verstehe das auch total gut, weil ja auch total viel anderes mitschwingt, wenn wir über Geld reden. Macht, Status, Rollenbilder. Männer verbinden Geld meistens mit Erfolg und Macht. Frauen eher mit Sicherheit und Selbstständigkeit. Und wenn die Frau deutlich mehr verdient, dann leiden viele Männer. Es gibt Studien, die zeigen, dass Männer glücklicher sind und weniger gestresst, wenn ihr Einkommen höher ist als das der Frauen.
Und wenn wir nochmal zu unserer Ausgangsfrage kommen, wer zahlt was, dann ist das nicht nur eine rein praktische Frage, sondern hat auch noch einen Subtext. Daran denken viele gar nicht. Der schwingt aber immer mit. Ich habe eine Studie gefunden, die besagt, dass 1/4 der Männer, die beim ersten Date die Rechnung bezahlen, als Gegenleistung erwarten, Sex. Das klingt krass, aber Paartherapeuten sagen, dass das wirklich so ist und bei vielen finanziellen Entscheidungen indirekt irgendwelche Erwartungen mitschwingen. Also, wenn ich den Urlaub bezahle, dann bestimme ich doch natürlich auch, wo es hingeht. So die ungeschriebene Regel. Ist uns oft gar nicht klar, aber so läuft's.
Und deswegen sagen nicht nur Finanzexperten, redet mit euren Liebsten über das Thema Geld, sondern auch Paartherapeuten. Denn das Ganze hat eben nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch emotionale. Über Geld in der Beziehung reden macht nachweislich, Studien belegen das, glücklich.
Das klingt jetzt erstmal komisch, eigentlich wie das Gegenteil. Was soll denn bitte daran glücklich machen, über Ausgaben, Einkünfte, Sparziele, Ausgleichszahlungen zu reden? In Hamburg wird man jetzt sagen, nützt schon nix. Geld lässt sich aus so einer Partnerschaft und Beziehung einfach nicht ausklammern und heimlich Tuerei und Wegducken, das wird ja nur schaden. Was für ein Stress, stell dir mal vor, wenn rauskommt, dass die neue Uhr bei dir, das neue Fahrrad viel, viel teurer war, als man das vorher so verraten hat. Oder wenn einer heimlich Sachen kauft, von denen der andere nichts wissen darf, da ist der Ehekrach programmiert.
Und das zeigt auch eine Studie der Indiana-Universität aus dem Jahr 2023. Die Autoren und Autorinnen haben 230 frisch verheiratete Paare begleitet, 2 Jahre lang. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die Paare, die nur ein gemeinsames Konto hatten, waren glücklicher als die, die ihre eigenen Konten geführt haben. Die Wissenschaftler sagen, das liegt daran, dass diese Paare miteinander im Gespräch bleiben, dass sie sich verständigen, was ihnen wichtig ist, wofür sie Geld ausgeben möchten. Und offenbar führt es auch dazu, dass sie mehr auf die Bedürfnisse des jeweils anderen eingehen.
Ja, toll. Vom Kopf her wissen wir das jetzt, aber vom Bauch her sträuben sich ja trotzdem viele und haben Angst vor solchen Gesprächen. Psychologen haben dafür sogar eine ganz einfache Erklärung. Sie sagen, wir reden deshalb so ungern über Geldangelegenheiten, weil wir dann damit daran erinnert werden, dass unsere Liebe ja vielleicht nicht für immer hält. Manche haben sogar Angst, dass sie mit solchen wer zahlt im Trennungsfall eigentlich was Gesprächen ihr Beziehungsende einläuten. Das ist aber aus Sicht von Paarberater Michael Mari totaler Quatsch. Er unterstützt Paare dabei, ihre Finanzen zu regeln und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Liebe 3.0, Geld in Paarbeziehungen heißt es. Und er fasst das Wesentliche in einem einzigen Satz zusammen.
Wenn eine Beziehung das Reden über Geld nicht erträgt, taugt sie nicht viel. Redet man über Geld und findet Lösungen, denen beide zustimmen, dann stärkt das das Vertrauen in die Beziehung und in den Partner.
Und das gehört nun leider auch zur bitteren Wahrheit. Nicht jede Liebe ist für die Ewigkeit. Etwa jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Und das ist ja emotional schon schwer genug. Wenn das dann aber auch noch in die finanzielle Katastrophe führt, ist es ja noch schrecklicher. Deswegen, sagt Michael Mari, müssen Paare ein mögliches Liebesende am besten von Anfang an mitdenken. Und wahrscheinlich, ja, ist das sogar leichter und fairer, wenn wir noch mitten im Honeymoon sind, als im Scheidungskrieg.
Und so unromantisch hart es klingt, am besten hält man das Ganze schwarz auf weiß in Verträgen fest. Ehrlich, habe ich nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Ja.
Oh oh.
Muss gut gehen also. Keine Alternative dazu. Unsere Finanzexpertin Natascha Wegelin rät dazu aber Folgendes. Sie sagt, wer heiratet, sollte über einen Ehevertrag nachdenken. Wer nicht heiraten möchte, sollte trotzdem über einen Partnerschaftsvertrag nachdenken. Denn wer nichts vertraglich geregelt hat, so wie du, David, oder so wie ich, ja, für den läuft's dann wie folgt, dann lebt man automatisch in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft. Und was Zugewinngemeinschaft bedeutet, kann man an einem einfachen Beispiel sehen. Ich heirate, erbe dann ein Haus von meiner Oma, dann danach, nach 20 Jahren, Scheidung. Das Haus war vielleicht mal 150.000 Euro wert. Mittlerweile müsste man 300.000 zahlen. Heißt, im Laufe unserer 20-jährigen Beziehung hat sich der Wert verdoppelt. Dann muss ich, laut Gesetz, meinem Mann die Hälfte abgeben von dieser Steigerung, von diesem Zugewinn. Das Gleiche gilt bei allem anderen Vermögen. Heißt deshalb auch Zugewinnausgleich. Und diese Regelung greift automatisch, wenn Ehepaare nichts anderes notariell vereinbart haben.
Und wer sich mit solchen Themen nie beschäftigt hat, kann bei einer Scheidung natürlich ja ganz schnell sein blaues Wunder erleben. Ich kenne einen Fall, da hat jemand von seiner Oma ein Haus geerbt. Da hat er dann auch mit seiner Frau drin gelebt, bis zur Scheidung. Dann hat er festgestellt, dass das Haus enorm an Wert zugelegt hat. Das Problem war, dass er seiner Frau die Hälfte dieses Zugewinns auszahlen musste. Das Doofe war nur, das Geld dafür hat er ja gar nicht. Und weil er schon über 60 war, hat er auch keinen hohen Kredit mehr bekommen. Heißt, am Ende musste er das Haus nur deswegen verkaufen. Und das ist ja super bitter.
Ja, wenn man sowas vermeiden will, dann muss man natürlich genau sowas vertraglich vorher regeln. Und das gilt nicht nur am Anfang der Ehe. Am besten natürlich vorher regeln, aber man kann das jederzeit, sogar im Nachhinein aufsetzen.
Vielleicht wollt ihr euch aber auch lieber für die sogenannte Gütertrennung entscheiden. Das heißt, dass jeder und jede alles, was er oder sie in die Ehe eingebracht oder während der Ehe erworben hat, bei einer Scheidung für sich behält. Die geerbte Immobilie, das angesparte Vermögen, das Aktiendepot, das setzt halt aber voraus, dass alles auf den eigenen Namen eingetragen ist.
Das alles kann man zusammenfassen unter dem Stichwort Besitz, Vermögen. Aber es gibt noch eine andere Sache, die man vorher regeln sollte. Finanzexperten sagen, besprecht doch bitte auch die Dinge, die mit dem Thema Unterhalt zusammenhängen. Im Ehevertrag können Paare Unterhaltsansprüche innerhalb bestimmter Grenzen individuell festlegen. Zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel sind. Wenn sich Ehepaare scheiden lassen, dann bekommt der Teil, der die Kinder hauptsächlich betreut, Unterhaltszahlung vom jeweils anderen. Aber nur, bis die Kinder 4 Jahre alt werden. Und dann muss eigentlich wieder jeder und jede selbst für den eigenen Lebensunterhalt sorgen. Das kann man natürlich anders machen und anders regeln. Und vermutlich gibt es einen besseren Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen, als mitten in der Scheidung.
Der Gesetzgeber hat sich viele Gedanken gemacht, was im Fall einer Scheidung wie finanziell geregelt werden sollte. Zum Beispiel gibt es den Versorgungsausgleich. Gesetzlich vorgesehen ist, dass der oder die, die während der Ehe Arbeitszeit reduziert hat, Rentenansprüche vom voll arbeitenden Partner übertragen bekommt. Aber Achtung! Das gilt nicht für Paare, die nicht verheiratet sind. Wer also nicht heiraten möchte, muss zusammen mit dem Partner oder der Partnerin eine eigene Regelung finden. Über diese Ausgleichszahlung haben wir ja schon gesprochen.
Also, was halten wir fest? In dieser so unromantischen, aber vielleicht genau deshalb so wichtigen Podcast-Folge. Auch wenn man voll verliebt meint, das brauchen wir alles eh nicht, so ein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag, der macht wirklich Sinn. Besonders für alle Beziehungen mit großen Unterschieden beim Einkommen, beim Vermögen, aber auch, wenn die sogenannte Care-Arbeit sehr ungleich verteilt ist. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, so einen Vertrag, den gibt's nicht umsonst. Der kostet richtig Geld. Wir haben dazu mal eine Hausnummer rausgesucht, was ihr so finanziell einplanen müsst. Dafür muss man ja einen Notar, haben wir vorhin gehört, beauftragen. Und der berechnet je nach Vermögen, um das es geht. Bei 50.000 Euro müsst ihr etwa 330 Euro plus Auslagen und Umsatzsteuer ansetzen.
Wenn ihr euch dann tatsächlich scheiden lasst, habt ihr aber wenigstens einen Vorteil. Das Finanzielle ist schon alles geregelt. Das spart ihr dann bei den Anwaltskosten. Und wenn ihr zusammenbleibt, dann habt ihr mit so einem Vertrag ja trotzdem eure Finanzen geklärt und niemand muss sich über den Tisch gezogen fühlen. Das entlastet und macht ja auch, wie wir gehört haben, glücklicher. Das Finanzielle zu regeln macht für die einen sogar noch mehr Sinn als für die anderen, und zwar für die Nicht-Verheirateten.
Auch wenn sich in guten Zeiten natürlich keiner mit dem Ernstfall beschäftigen mag, vor allem wenn Paare nicht verheiratet sind, sollten sie unbedingt ans Ende denken. Sonst steht man schnell vor dem absoluten Nichts. Unverheiratet erbt man nämlich per se erstmal gar nichts. Keine Rentenansprüche, keine Immobilie, nichts vom Vermögen. Auch nicht. Es ändert wirklich gar nichts daran, wenn ihr jahrzehntelang zusammengelebt habt. Auch nicht, wenn man sogar gemeinsame Kinder hat. Wer das alles anders haben will, der muss ein Testament schreiben. Und zwar unbedingt.
Das kann übrigens auch für verheiratete Paare total Sinn machen. Wenn es euch wichtig ist, im Todesfall eure Liebste oder euren Liebsten finanziell gut abzusichern, dann könnt ihr euch für das sogenannte Berliner Testament entscheiden. Da setzen sich Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner gegenseitig als Alleinerben ein. Die Kinder erben erst dann was, wenn beide Elternteile nicht mehr leben. Der Vorteil ist, dass der Überlebende im Idealfall genug Geld zur Verfügung hat und die laufenden Kosten einfach weitertragen kann. Aber auch hier kann es Fallstricke geben und ihr solltet euch unbedingt vorher nochmal beraten lassen.
Wichtig ist, ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge und die kann echt kompliziert werden. Normalerweise bekommt der Ehepartner die Hälfte, die andere Hälfte wird dann unter den Kindern aufgeteilt. Aber das kann im Extremfall dazu führen, dass der überlebende Ehepartner zum Beispiel das gemeinsame Haus verkaufen muss, weil er ja die anderen Erben auszahlen muss.
Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir müssen unbedingt in unseren Beziehungen über Geld reden. Erstens, weil es im Zweifel sonst richtig doof laufen kann für die einen oder den anderen. Und zweitens, weil sich an dem Thema Geld ja aber auch ganz viel anderes entlangzieht. Wenn wir über Geld reden, dann geht es ja auch um ganz wichtige Fragen und Ziele. Planen wir ein Haus zu kaufen? Wer betreut eigentlich unsere Kinder? Teilen wir das auf? Wenn ja, wie? Und oft geht's ja auch um Rollenbilder. Machen wir ganz viel, wie wir es machen, einfach weil ich der Mann bin und du die Frau? Und entstehen dadurch aber Nachteile für dich, weil du die Frau bist? Die Zahlen belegen es eindeutig. Finanzielle Nachteile in Beziehungen haben vor allem Frauen.
Und die Zahlen zeigen noch was. In Deutschland sind diese Nachteile gravierender als in anderen Ländern. Und zwar selbst im Vergleich zu denen, in denen ähnlich viele oder wenige Frauen arbeiten wie bei uns. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern liegt bei uns bei 16%. In Schweden sind es zum Beispiel nur 10%. Woran das liegt und wie das zu ändern wäre, darüber reden wir jetzt noch kurz.
Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat 2021 den deutschen Gender Pay Gap mit dem in nordischen Ländern verglichen. In Schweden, aber auch in Norwegen, Dänemark und Finnland ist der niedriger. Die Autorinnen der Studie sagen, das liegt zum Beispiel daran, dass die Politik dort davon ausgeht, dass Väter und Mütter sich Care- und Erwerbsarbeit gleichmäßig aufteilen. Und darauf basiert auch die dortige Familienpolitik. Dänemark, Norwegen und Schweden waren die ersten, die Partnermonate in der Elternzeit eingeführt haben. Bei uns gibt es sowas auch seit 2007. In Norwegen gibt es das schon seit 1993. Außerdem werden in den meisten nordischen Ländern sehr viele unter Dreijährige im Kindergarten betreut. Auch das, sagen die Wissenschaftler, sorgt für mehr Gleichberechtigung in den Beziehungen. Einfach weil beide Eltern arbeiten können. Anfang der 2000er war das in den nordischen Ländern schon bei um die 30% der Fall. Bei uns lag die Quote damals noch bei unter 3%.
Das waren Zeiten. Und es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. In den nordischen Ländern gibt es kein Ehegattensplitting, keinen Steuervorteil für Verheiratete. Das haben wir bislang ja noch gar nicht angerissen. Also ganz kurz und knapp, Ehegattensplitting heißt, das Finanzamt rechnet beide Jahreseinkommen zusammen und teilt dann wieder durch zwei. Damit reicht dann auch das höhere Einkommen nicht so schnell an die obere Grenze des Steuersatzes, an den Spitzensteuersatz ran. Und in der Regel zahlen Ehepaare deshalb weniger Steuern, als wenn jeder oder jede einzeln die Einkommensteuer berechnen ließe.
Besonders groß ist der Vorteil des Ehegattensplittings, wenn die Gehälter sehr unterschiedlich sind. Ich mache mal ein Beispiel und bediene dabei, ja, bewusst alle Klischees. Einfach, weil es statistisch auch eher zutrifft, ja, als andersrum. Er ist Chefarzt, sie ist Minijobberin, dann ist die Ersparnis eben besonders hoch. Heißt aber auch, die Motivation, dass sie ihre Arbeitszeit aufstockt, ist entsprechend niedrig. Lieber alles genauso lassen. Der Internationale Währungsfonds zum Beispiel empfiehlt genau deshalb, schafft das Ehegattensplitting ab.
Wenn es diesen Steuervorteil nicht geben würde, dafür aber mehr Kita-Plätze und eine Familienpolitik, die finanzielle Gleichstellung zum Ziel hat, dann ließen sich die finanziellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen zumindest ein Stück weit ausgleichen. Für Paare würde das bedeuten, dass sie vielleicht nicht so viele Diskussionen und Gedanken aufbringen müssten, um sich zu überlegen, wie machen wir es denn jetzt gerecht? Und vielleicht würden sie ja auch weniger übers Geld streiten.
Die Ampelregierung hatte das Ehegattensplitting auf der Agenda, hatte sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, es zu reformieren. Daraus wurde dann aber nichts mehr. Und jetzt muss sich die neue Regierung möglicherweise damit befassen. Die CDU hat in ihrem Wahlprogramm aber geschrieben, dass sie am Ehegattensplitting festhalten will. So, ich bin dir und euch ja auch noch eine Erklärung schuldig, ne?
Bin gespannt.
Du hast ja schon erzählt, wie ihr das bei euch zu Hause mit den Finanzen regelt oder auch nicht regelt.
Genau, eher nicht regelt.
Wir fahren da ein anderes Modell. Und ich sage gleich, das Ganze folgt einem einzigen großen Ziel und hat dann eher zufällig nebenher noch ein paar andere Vorteile.
Ich bin gespannt.
Mein Ziel, ich will, wie so viele Deutsche offenbar, das haben wir heute gelernt, wirklich gar nicht über Geld reden in meiner Partnerschaft. Was haben wir also gemacht? Einfach ein Konto. Alles, was wir verdienen, geht auf ein Konto. Alles, was wir ausgeben, geht von dem Konto ab. Wenn ich mir was Teures kaufe für mein Privatvergnügen, dann mache ich das. Wenn sie sich was kaufen will, macht sie das. Über die Jahre wird sich das dann schon irgendwie die Waage halten. So die Hoffnung. Keiner denkt drüber nach, keiner redet drüber. Und es gibt noch einen Vorteil aus meiner Sicht. Abgesehen davon, dass ich nicht drüber reden und nachdenken muss, werden auch die Unterschiede ausgeglichen. Ich persönlich finde es eigentlich ganz schön, dass wir einfach genau gleich viel Geld zur Verfügung haben, obwohl wir unterschiedlich viel arbeiten und auch unterschiedlich viel verdienen.
Das hört sich echt nach einem nachzumachenden Plan an, David. Wie gesagt, ich weiß, das ist ja unser großes Thema 2025. Ich muss mit diesem ungeregelten Finanzkuddelmuddel jetzt nach 19 Jahren einfach mal Schluss machen, aufhören. Das große Familienprojekt. Endlich mal ein bisschen mehr Struktur, dass das wichtig ist, um das Thema vielleicht im Alltag ein für alle Mal loszuwerden. Nach dem Vorbild David Alf. Wird jetzt ganz deutlich, ne? Und meine Top-Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge. Vielleicht ist es ja in unserer Gesellschaft wichtig, dass wir alle mal über den Wert von dieser Care-Arbeit nachdenken. Dass man dem Partner was dafür zahlt, dass er oder sie in Teilzeit die Family schmeißt und in der Zeit ja nichts für die eigene Rente tun kann. Habe ich noch nie, ehrlich gesagt, drüber nachgedacht. Aber vielleicht sollten wir das alle mal tun. und das nicht einfach so selbstverständlich gratis annehmen?
Eine Sache kann ich gratis annehmen, ich bin einmal Vorbild.
Yeah.
Ich bin gedanklich jetzt du musst den Rest leider alleine zu Ende führen. Ich bin jetzt gedanklich kurz in dieser...
Ja, mein Gedanke hängt noch an so einer anderen Sache. Wir reden ja auch über Geld und Macht und dann ist auch eins klar, sowas anzusprechen wie, bitte zahl mir doch einen Ausgleich dafür, dass ich mich um die Kinder und um deine Eltern kümmere. Das ist ja nicht mal eben so gesagt. Ne? Das erfordert totalen Mut. Aber wie sagt der Beziehungscoach auch, wenn die Beziehung das Gespräch über sowas dann nicht aushält, ja, dann kann ich sie auch ganz in die Tonne kloppen.
Und wenn ihr gemeinsam diese Folge hört, erfahrt ihr ja auch, Paartherapeuten raten euch das und sagen, es macht euch insgesamt glücklicher und hilft der Beziehung mutmaßlich und euch persönlich. Also es ist wirklich, ich habe es am Anfang angekündigt, es wird die große Win-Win-Win-Podcast-Folge. Es ist, finde ich auch nachhaltig, die große Win-Win-Win-Podcast-Folge.
Der Plus-Minus-Podcast-Wirtschaft einfach geil, weil das ist sogar noch ein Paar-Coaching-Therapie-Podcast geworden, nicht nur Finanzen, Wirtschaft.
Mega gut. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr die Hoffnung hegt, dass das auch in zukünftigen Folgen so sein könnte, euch zukünftige Folgen vom Plus-Minus-Podcast helfen könnten, gefallen könnten, dann abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr uns so hört.
Und schreibt uns auch gerne Mails an plus-podcast@ard.de.
Wir danken der Autorin dieser Folge, Geli Hensoldt.
Und dem Redakteur Christian Sachsinger.
In der Technik sitzen Rudyard Hasel und Jo Baumann.
Und ich sag danke, David, für so tolle Vorbildfunktion, für gute Ideen.
Toll. Ich bin ja froh, ich kann das jetzt einmal ausnutzen, weil schon in der nächsten Folge wird das ganz anders sein. ich kann einmal auf dieser Wolke schweben. Vielen Dank dir.
Und war schön mit euch.
Ja, ebenso. Bis dahin. Tschüss, ciao. Wir haben in unserem Podcast ja gelernt, über Sex lässt sich in Beziehungen offenbar leichter reden als über Geld. Okay, dann haben wir hier den passenden Podcast-Tipp für euch. Im Sex-Podcast Im Namen der Hose gibt's keine Scham und keine doofen Fragen. Auri und Sebastian erzählen von ihren eigenen Erfahrungen, holen sich ExpertInnen ins Boot, diskutieren all diese Dinge, die euch interessieren. Was macht guten Sex aus? Haben andere auch solche Gedanken? Und ist das normal?
Ist die Frage, ob das überhaupt eine wichtige Frage ist. Aber stellen sich viele immer. Immer locker, immer ehrlich und am Ende sind wir alle ein bisschen schlauer und vielleicht auch ein bisschen entspannter. Bei uns, weil wir über das Thema Geld gesprochen haben, bei denen, weil ihr jetzt über Sex was gelernt habt. Jeden Samstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Meine Güte, sind wir vielfältig.
Wahnsinn. ARD, vielen Dank für eure Gebühren. Es lohnt sich. Bis dahin. Tschüss.